SWR Kultur Hörbuch. Der lange Abschied von Raymond Chandler, Folge 4. Es liest Manfred Zapatka.
Wie schlau und findig man sich auch vorkommt, man braucht einen Anhaltspunkt. Einen Namen, eine Adresse, eine Gegend, einen Hintergrund, etwas Atmosphärisches, irgendeinen Bezug. Alles, was ich hatte, war ein getippter Satz auf einem zerknitterten Blatt Papier, der lautete: Ich kann Sie nicht ausstehen, Dr. V., aber im Moment sind Sie der gegebene Mann für mich. Damit konnte ich nun den Pazifischen Ozean durchstöbern, konnte einen geschlagenen Monat lang die Listen von einem halben Dutzend ärztlicher Standesorganisationen absuchen und landete am Ende dann doch nur bei einem großen runden Nullerfolg. Hier in der Stadt schießen die Quacksalber wie die Pilze aus dem Boden. Zum Regierungsbezirk gehören 8 Landkreise, deren fernster 100 Meilen fern ist. Und in jeder Stadt und in jedem Dorf gibt es Ärzte. Manchmal echte Mediziner, manchmal bloß Lexikon-Praktikanten, die nach der Zulassungsordnung höchstens Hühneraugen schneiden oder einem den Buckel walken dürften. Von den richtigen Ärzten sind manche wohlhabend und manche arm. Manche haben ein Berufsethos, andere sind nicht sicher, ob sie es sich leisten können. Ein gut betuchter Patient mit beginnendem Delirium tremens bringt so manchem alten Spritzenonkel, der beim Vitamin- und Antibiotika-Geschäft ins Hintertreffen geraten ist, eine schöne Stange Geld. Aber ohne einen Anhaltspunkt kommt man da nicht weit. In einer solchen Situation versucht der Kleine vom Verstand des Großen zu profitieren. Also telefonierte ich mit einem Mann, den ich einmal kennengelernt hatte und der bei der Organisation Carney arbeitete, einer aufgedonnerten Agentur in Beverly Hills, die auf den Rechtsschutz fürs Transportgewerbe spezialisiert war. Wobei Rechtsschutz praktisch alles hieß, was noch mit einem Fuß im Rahmen des Gesetzes blieb. Der Mann hieß George Peters und er sagte, er könne mir 10 Minuten widmen, wenn ich schnell machte. Die Leute behausten den halben ersten Stock in einem von diesen bonbonrosa vierstöckigen Gebäuden, wo die Lifttüren mit Hilfe eines elektrischen Auges von selber aufgehen, wo die Flure kühl und ruhig sind, wo auf dem Parkgelände jeder Stellplatz einen Namen trägt und wo der Apotheker gegenüber einen Krampf im Handgelenk hat, weil er dauernd Schlaftabletten in kleine Fläschchen füllen muss. Die Tür war außen französisch grau und die Aufschrift bestand aus erhabenen Metallbuchstaben, so sauber und scharf wie ein neues Messer. Organisation Carney, GmbH. Gerald C. Carney, Präsident. Darunter und kleiner, Eingang. Es hätte eine Investmentgesellschaft sein können. Drinnen gab es einen kleinen und hässlichen Empfangsraum. Aber die Hässlichkeit war wohl berechnet und kostspielig. Das Mobiliar war scharlachrot und dunkelgrün. Die Wände waren in einem flauen Braunschweigergrün gehalten und die Bilder, die daran hingen, waren in einem noch etwa 3 Stufen dunkleren Grün gerahmt. Die Bilder zeigten Burschen in roten Röcken auf großen Pferden, die ganz versessen darauf waren, über hohe Hindernisse zu springen. Es gab noch 2 rahmenlose Spiegel, deren Glas eine leichte, aber ekelhafte rosenrosa Tönung hatte. Die Zeitschriften auf dem Tisch aus poliertem Primavera waren sämtlich letzte Ausgaben und jede steckte in einer Klarsichthülle. Der Mensch, der diesen Raum dekoriert hatte, war in Bezug auf Farben bestimmt nicht ängstlich. Wahrscheinlich trug er ein pimentgelbes Hemd, maulbeerblaue Hosen, Zebraschuhe und zinnoberrote Unterhosen mit einem netten, freundlichen Stickmonogramm in Mandarinenorange. Das Ganze war reine Schaufensterdekoration. Den Klienten der Organisation Carney wurden mindestens 100 Flöhe pro Tag in Rechnung gestellt und sie erwarteten, zu Hause bedient zu werden. Von denen kam keiner her, um sich in ein Wartezimmer zu setzen. Carney war ehemaliger Oberst der Militärpolizei, ein großer, rosig-weißer Kerl, so hart wie ein Brett. Er hatte mir einmal einen Job angeboten, aber so schlecht war es mir noch nie gegangen, dass ich den angenommen hätte. Es gibt rund 190 Arten, ein Schuft zu sein. Und Carney kannte sie alle. Ein Fenster aus geriffeltem Glas glitt auf und ein Empfangsmädchen schaute zu mir heraus. Sie hatte ein gusseisernes Lächeln und Augen, die einem das Geld in der Gesäßtasche zählen konnten. Guten Morgen, kann ich Ihnen behilflich sein? Zu George Peters, bitte. Mein Name ist Marlowe. Sie legte ein grünledernes Buch vor sich auf den Schalter. Erwartet er Sie, Mr. Marlowe? Ich finde Ihren Namen hier nicht auf der Terminliste. Es handelt sich um eine persönliche Angelegenheit. Ich habe eben mit ihm telefoniert. Ah ja. Wie schreibt sich Ihr Name, Mr. Marlowe? Und Ihr Vorname ist, bitte? Ich sagte es ihr. Sie übertrug alles auf ein langes, schmales Formular, dann schob sie dessen Rand unter eine Stempeluhr. Wozu soll denn das gut sein? Fragte ich sie. Wir legen hier sehr viel Wert auf Details, sagte sie kalt. Oberst Carney sagt, man kann nie wissen, ob die banalste Kleinigkeit sich nicht einmal als lebenswichtig herausstellt. Oder umgekehrt, sagte ich. Aber das kapierte sie nicht. Als sie ihr Buchungswerk beendet hatte, blickte sie auf und sagte, »Jetzt werde ich Sie Mr. Peters melden.« Ich sagte, das entzücke mich aufs Höchste. Eine Minute später öffnete sich eine Tür in der Wandtäfelung und Peters bat mich mit einem Wink in einen schlachtschiffgrauen Korridor, den lauter kleine wie Zellen wirkende Büros säumten. Sein eigener Arbeitsraum hatte eine Decke aus Schalldämmplatten und enthielt einen grauen Stahlschreibtisch mit zwei dazu passenden Stühlen, ein graues Diktiergerät auf einem grauen Ständer, ein Telefon und eine Schreibtischgarnitur von derselben Farbe wie Wände und Boden. An den Wänden gab es ein paar gerahmter Fotografien. Die eine zeigte Carney in Uniform, den weißen Militärpolizeihelm auf dem Kopf, und die andere Carney als Zivilisten mit unergründlicher Miene hinter einem Schreibtisch sitzend. Ebenfalls gerahmt hing an der Wand ein kleiner Erbauungsspruch in stahlgrauen Lettern auf mattgrauem Grund. Er lautete: Ein Carney-Mitarbeiter kleidet, äußert und benimmt sich jederzeit und allerorts wie ein Gentleman. Diese Regel kennt keine Ausnahme. Peters durchquerte den Raum mit zwei langen Schritten und schob eins der Bilder zur Seite. Eingelassen in die graue Wand dahinter war eine graue Mikrofonapparatur. Er zog sie heraus, kappte einen Draht und schob sie zurück an ihren Platz. Er rückte das Bild wieder davor. »Damit wäre ich jetzt meinen Job schon los«, sagte er, »wenn der Dreckskerl nicht gerade außer Hauses wäre, um für irgendeinen Filmschauspieler eine Anklage wegen Trunkenheit am Steuer zurechtzubiegen. Sämtliche Mikrofonschalter sind in seinem Büro. Er hat den ganzen Laden mit solchen Öhrchen ausstaffiert. Kürzlich habe ich ihm den Vorschlag gemacht, er soll doch eine Infrarotkamera im Empfangsraum installieren lassen, hinter einem durchsichtigen Spiegel. Der Einfall hat ihm aber nicht besonders gefallen, vielleicht weil er von jemand anderem kam.« Er setzte sich auf einen der harten grauen Stühle. Ich starrte ihn an. Er war ein langbeiniger Tölpel mit knochigem Gesicht und zurückweichendem Haar. Seine Haut hatte das gegerbte, verwitterte Aussehen eines Mannes, der einen großen Teil seines Lebens im Freien verbracht hat, bei allem möglichen Wetter. Er hatte tiefliegende Augen und eine Oberlippe, die fast so lang war wie seine Nase. Wenn er grinste, bestand die untere Hälfte seines Gesichts nur noch aus zwei riesigen, scharfen Falten, die von seinen Nasenflügeln zu den Winkeln seines breiten Mundes liefen. »Wie halten Sie das bloß aus?« fragte ich ihn. »Setzen Sie sich, alter Freund. Atmen Sie ganz ruhig, sprechen Sie leise und vergessen Sie nicht, dass ein Angehöriger der Organisation Carney sich zu einem billigen Schnüffler wie Ihnen verhält, wie Toscanini zum Äffchen eines Leierkastenmanns.« Er machte eine Pause und grinste. »Ich halte es aus, weil es mir eh wurscht ist. Carney bezahlt gut, und sollte er eines Tages mal einen Rappel kriegen und sich aufführen, als hielte er mich für einen Insassen dieser ausbruchssicheren Sträflingspenne, die er während des Krieges in England unter sich hatte. Na, dann hole ich mir meinen Scheck und haue ab. Also, wo drückt Sie der Schuh? Soviel ich gehört habe, waren Sie vor kurzem mal ganz schön in Schwierigkeiten. Davon will ich Ihnen gar nichts vorjammern. Ich würde nur mal gerne einen Blick in Ihren Akt über die Gitterfensterärzte werfen. Ich weiß, dass Sie da was angelegt haben. Eddie Dausts hat's mir erzählt, als er hier Schluss gemacht hat.« Er nickte. »Eddie war ein kleines bisschen zu sensibel für die Organisation Carney. Der Akt, von dem Sie sprechen, hat Geheimhaltungsstufe 1. Unter gar keinen Umständen darf irgendeine vertrauliche Information an Außenstehende weitergegeben werden. Ich hole ihn mal gleich her.« Er ging hinaus und ich starrte den grauen Papierkorb an und das graue Linoleum und die grauen Lederecken der Schreibtischunterlage auf seinem Tisch. Er kam mit einem grauen Pappordner in der Hand zurück, er legte ihn hin und machte ihn auf. »Um Himmels Willen, haben Sie denn überhaupt nichts hier, was nicht grau ist?« »Die Farbe der Theorie, teurer Freund. Der Geist der Organisation. Ja, doch. Ich hab noch etwas, das ist nicht grau.« Er zog eine Schreibtischschublade auf und holte eine Zigarre von gut 8 Zoll Länge heraus. »Eine Upman 30«, sagte er. »Mir verehrt von einem älteren Herrn aus England, der seit 40 Jahren in Kalifornien lebt und immer noch Automobil sagt. Nüchtern ist er ein ganz passabler alter Kauz mit einem guten Schuss künstlichem Charme, wogegen ich gar nichts weiter habe, denn die meisten Leute haben überhaupt keinen, künstlich oder sonst wie, Kani eingeschlossen. Der hat so viel Charme wie die Unterhose eines Stahlputtlers. Unnüchtern hat der besagte Klient die befremdliche Gewohnheit, Schecks auf Banken auszuschreiben, die noch nie von ihm gehört haben. Er führt aber ein ganz ordentliches Leben sonst, und mit meiner freundlichen Hilfe ist er bis jetzt noch immer am Knast vorbeigekommen. Also der jedenfalls hat mir die hier geschenkt. Sollen wir sie vielleicht gemeinsam rauchen, wie zwei Indianerhäuptlinge, die ein Massaker planen? Ich rauche keine Zigarren.« Peters sah das lange Ding traurig an. »Ich auch nicht«, sagte er. »Ich habe schon daran gedacht, sie Kani zu schenken, aber es ist nicht gerade eine Ein-Mann-Zigarre, selbst wenn dieser eine Mann Kani ist.« Er runzelte die Stirn. »Wissen Sie was? Ich rede zu viel von Kani, das müssen die Nerven sein.« Er ließ die Zigarre zurück in die Schublade gleiten und richtete den Blick auf den offenen Aktenordner. »Also was suchen Sie in dem Ding?« »Ich muss einen gut situierten Alkoholiker aufspüren, der kostspielige Neigungen hat und genügend Geld, sie zu befriedigen. Bis jetzt sind ihm noch keine Schecks geplatzt. Jedenfalls ist mir nichts bekannt in der Richtung. Er kriegt manchmal Anfälle von Gewalttätigkeit und seine Frau macht sich um ihn Sorgen. Sie glaubt, dass er sich irgendwo in einer Entziehungsklitsche verkrochen hat. Aber sicher weiß sie das natürlich nicht. Der einzige Hinweis, den wir haben, ist ein kurzer Schrieb, in dem ein Dr. V. erwähnt wird. Bloß der Anfangsbuchstabe. Der Mann ist jetzt 3 Tage futsch.« Peters starrte mich gedankenvoll an. »Nicht besonders lange«, sagte er. »Warum sollte er nicht von selber wieder auftauchen? Wenn ich ihn vorher finde, kriege ich Geld.« Er musterte mich noch ein Weilchen und schüttelte dann den Kopf. »Ich kapier's nicht ganz, aber okay. Sehen wir mal nach.« Er begann, die Akte durchzublättern. »Es ist gar nicht so einfach«, sagte er. »Diese Leute kommen und gehen. Ein einzelner Buchstabe hilft einem da nicht besonders weit.« Er nahm eine Seite aus dem Ordner, blätterte weiter, nahm eine weitere heraus und schließlich eine dritte. »Da hätten wir immerhin 3, die in Frage kämen«, sagte er. »Dr. Amos Varley, Osteopath, großer Laden in Altadena. Macht oder machte jedenfalls früher Nachtvisiten für 50 Eier. 2 geprüfte Krankenschwestern. Hatte vor ein paar Jahren eine kleine Meinungsverschiedenheit mit den Leuten vom Rauschgiftdezernat und musste seinen Rezeptblock abgeben. Dieses Blatt ist nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand. Ich schrieb mir den Namen und die Adresse in Altadena auf. Dann haben wir hier Dr. Lester Wackenitsch. Hals, Nasen, Ohren, Stockwell Building am Hollywood Boulevard. Ein Schlauberger, arbeitet hauptsächlich nur in der Praxis und scheint sich auf chronische Nebenhöhlenentzündungen spezialisiert zu haben. Saubere Methode. Man geht hin und klagt über Kopfschmerzen und er spült einem die Höhlen aus. Dazu muss er natürlich zuerst mit Novocain anästhesieren. Aber wenn ihm ihr Gesicht gefällt, dann muss es ja nicht unbedingt Novocain sein, kapiert? Klar. Ich schrieb's mir auf. Das ist gut, fuhr Peters fort, während er weiterlas. Offenbar ist sein Kummer der Nachschub. Darum hat unser Dr. Wackenitsch eine richtige Leidenschaft für die Fischerei entwickelt und fliegt zu dem Zweck sehr häufig nach Ensenada im eigenen Flugzeug. Ich glaube nicht, dass er es lange machen würde, wenn er das Zeug selber ranschaffte, sagte ich. Peters dachte darüber nach und schüttelte den Kopf. Da bin ich anderer Ansicht. Er könnte es ewig und 3 Tage machen, wenn er nicht zu habgierig ist. Seine einzige wirkliche Gefahr ist ein misszufriedener Kunde. Verzeihung, ich meine Patient. Aber dagegen hat er wahrscheinlich Vorkehrungen getroffen. Er sitzt seit 15 Jahren in derselben Praxis. »Wo zum Teufel kriegen Sie diese ganzen Sachen her?«, fragte ich ihn. »Wir sind eine Organisation, mein Junge, nicht ein einsamer Wolf wie Sie. Manches kriegen wir von den Klienten selber und manches direkt von der Quelle. Kani ist nicht ängstlich, wenn es darum geht, ein bisschen was springen zu lassen. Er hat seine Lauscher überall. Er ist ein guter Gesellschafter, wenn er will.« »Diese Unterhaltung würde ihn sicher entzücken. Hol ihn, der Henker. Unser letztes Opfer heute ist ein Mann namens Verringer. Der Bearbeiter, der das Blatt hier angelegt hat, ist schon lange weg. Anscheinend hat er eine Dame, die Gedichte schrieb, irgendwann auf Verringers Ranch in Sepulveda Canyon Selbstmord begangen. Er hat da so eine Art Künstlerkolonie laufen für Schriftsteller und sonst Leute, die Abgeschiedenheit brauchen und eine entsprechende Atmosphäre. Preise durchaus bescheiden, sieht alles ganz rechtlich aus. Er nennt sich zwar Doktor, betreibt aber keine ärztliche Praxis, könnte ein Dr. Phil sein. Offen gestanden weiß ich nicht, wieso der hier mit drin hängt. Außer, dass vielleicht mit diesem Selbstmord was nicht ganz astrein war. Er griff nach einem Zeitungsausschnitt, der auf ein weißes Blatt geklebt war. Ah ja, Überdosis Morphium, kein Hinweis darauf, dass Verringer etwas davon wusste. »Dieser Verringer gefällt mir«, sagte ich. »Er gefällt mir sogar sehr.« Peters schloss den Aktendeckel und schlug mit der flachen Hand darauf. »Sie haben das hier nie gesehen«, sagte er. Er stand auf und verließ den Raum. Als er wiederkam, war ich schon aufgestanden, um zu gehen. Ich setzte an, mich bei ihm zu bedanken, aber er winkte ab. »Hören Sie«, sagte er, »praktisch gibt es doch hunderte von Klitschen, wo Ihr Mann stecken könnte.« Ich sagte, das wüsste ich wohl. »Und übrigens, ich habe da noch was über Ihren Freund Lennox gehört, was Sie vielleicht interessiert. Einem von unseren Jungs ist vor 5 oder 6 Jahren in New York mal ein Bursche über den Weg gelaufen, auf den die Beschreibung haargenau passt. Aber der hieß nicht Lennox, sagt er. Er hieß Marston. Irrtum ist natürlich nicht ausgeschlossen. Der Bursche war die ganze Zeit besoffen, und da sind solche Angaben ja immer mit Vorsicht zu genießen. Ich sagte, ob das derselbe Mann war, möchte ich bezweifeln. Warum hätte er seinen Namen ändern sollen? Er war als Kriegsteilnehmer registriert und somit jederzeit überprüfbar. Das wusste ich nicht. Der betreffende Mann bei uns ist zurzeit in Seattle. Sie können ja mal mit ihm reden, wenn er wieder zurück ist, falls Ihnen das wichtig ist. Er heißt Ashterfeld. Danke für alles, George. Das waren ziemlich lange 10 Minuten. Vielleicht brauche ich eines Tages mal Ihre Hilfe. Die Organisation Kani, sagte ich, braucht niemals etwas von irgendwem. Er machte eine rüde Geste mit dem Daumen. Ich ließ ihn in seiner metallisch-grauen Zelle stehen und entfernte mich durch das Wartezimmer. Es sah direkt hübsch aus jetzt. Nach diesem Zellenblock hatten die grellen Farben Sinn. Etwas abseits von der Chaussee, die durch den Sepulveda Canyon führte, standen 2 eckige gelbe Torpfosten. Ein 5-balkiges Tor hing offen an einem von ihnen. Mitten über der Einfahrt baumelte an einem Draht ein Schild. Privatweg. Zutritt verboten. Die Luft war still und warm und voll vom Katergeruch der Eukalyptusbäume. Ich bog ein und fuhr auf einem Kiesweg um die Schulter eines Hügels, eine sanfte Anhöhe hinauf, über einen Kamm und dann auf der anderen Seite hinunter in ein schattiges Tal. Es war heiß in dem Tal, 10 oder 15 Grad heißer als auf der Chaussee. Ich sah jetzt, dass der Kiesweg in einer Schleife endete, die um einen Rasenplatz lief. Er hatte eine Einfassung von Steinen, die früher einmal weiß gekalkt gewesen waren. Zu meiner Linken lag ein leerer Swimmingpool. Und es gibt überhaupt nichts, was leerer aussieht als ein leerer Swimmingpool. Ich kam zu der Wendeschleife und hielt vor einem Rotholzbaum mit schütterem Dach und einem breiten Portikus vor dem Eingang. Ich stellte die Zündung ab und saß da, die Hände auf dem Steuer, und lauschte. Es war kein Laut zu vernehmen. Das Haus wirkte so tot wie eine Pharao-Mumie, nur dass die Türen hinter der Doppelgase vor dem Eingang offen standen und sich in der Dämmerung des Raumes dahinter etwas bewegte. Dann hörte ich ein leichtes, akkurates Pfeifen und die Gestalt eines Mannes zeichnete sich auf der Gasetür ab, stieß sie auf und kam die Stufen heruntergeschlendert. Er war eine Sehenswürdigkeit. Er hatte einen flachen, schwarzen Gaucho-Hut auf dem Kopf, den geflochtenen Riemen unter dem Kinn. Er trug ein weißes Seidenhemd, makellos sauber, am Hals offen, mit engen Manschetten und weiten Puffärmeln darüber. Um den Hals hatte er sich ein schwarzes Fransentuch geknotet, und zwar unregelmäßig, sodass das eine Ende ganz kurz war und das andere ihm fast bis zur Taille hing. Er trug eine breite schwarze Schärpe und schwarze Hosen, hauteng an den Hüften, kohlschwarz und an den Seiten mit Goldfaden bestickt, bis hinunter zu der Stelle, wo sie sich schlitzten, und zu beiden Seiten des Schlitzes mit lockeren Goldknöpfen besetzt. An den Füßen trug er kunstlederne Tanzpumps. Er blieb am Fuß der Treppe stehen und musterte mich immer noch pfeifend. Er war schlank wie eine Gerte. Er hatte die größten und leersten rauchfarbenen Augen, die ich je gesehen hatte, unter langen, seidigen Wimpern. Seine Züge waren zart und vollkommen, ohne weichlich zu wirken. Seine Nase war gerade und fast ein bisschen scharf. Sein Kinn unter dem hübschen Schmollmund hatte ein Grübchen, und seine kleinen Ohren schmiegten sich anmutig an seinen Kopf. Seine Haut hatte jene tiefe Blässe, der keine Sonne etwas anhaben kann. Er stellte sich in Positur, die linke Hand auf der Hüfte, und beschrieb mit der rechten einen anmutigen Bogen in der Luft. »Gott zum Gruße«, sagte er. »Herrlicher Tag, nicht wahr? Für mich ziemlich heiß hier drin. Ich mag's gern, wenn's heiß ist.« Die Feststellung kam schlicht und endgültig und beendete die Diskussion. Was etwa ich gern mochte, das zur Kenntnis zu nehmen, war unter seiner Würde. Er ließ sich auf einer Stufe nieder, zog irgendwo eine lange Feile heraus und begann, seine Fingernägel damit zu behandeln. »Sie sind von der Bank?« fragte er, ohne aufzublicken. »Ich suche Dr. Verringer.« Er hörte auf, mit der Feile zu arbeiten und sah in die warme Ferne. »Wer ist das denn?« fragte er ohne erkennbares Interesse. »Ihm gehört das hier. Toll, wie lakonisch Sie sein können, als wüssten Sie das nicht.« Er widmete seine Aufmerksamkeit wieder Feile und Fingernägeln. »Da hat man Ihnen was Falsches erzählt, Süßer. Das hier gehört der Bank. Sie hat Anspruch darauf erhoben, oder es ist ihr übertragen worden oder irgendwas. Ich habe das im Einzelnen vergessen.« Er sah zu mir auf mit der Miene eines Mannes, dem Einzelheiten nichts bedeuten. Ich stieg aus dem Olds und lehnte mich gegen die heiße Tür. Dann rückte ich ein wenig davon ab, an eine Stelle, wo es etwas mehr Luft gab. »Welche Bank sollte das denn sein?« »Wenn Sie's nicht wissen, kommen Sie auch nicht von da.« »Kommen Sie nicht von da, haben Sie ja nichts verloren. Ziehen Sie Leine, Süßer, verduften Sie aber ein bisschen plötzlich.« »Ich muss Dr. Verringer finden.« »Der Laden ist außer Betrieb, Süßer. Wie es auf dem Schild steht, ist das ein Privatweg hier. Irgendein Idiot hat vergessen, das Tor abzuschließen.« »Sind Sie der Verwalter?« »So ungefähr. Und jetzt stellen Sie mal keine Fragen mehr, Süßer. Mein Temperament geht nämlich leicht mit mir durch.« »Was machen Sie denn, wenn Sie Ihren Rappel kriegen? Tanzen Sie dann Tango mit einem Backenhörnchen?« Er stand jäh auf und sehr anmutig. Er lächelte ein Weilchen, ein leeres Lächeln. »Sieht mir ganz so aus, als müsste ich Sie zurück in Ihre kleine alte Klapperkiste schmeißen«, sagte er. »Wo könnte ich Dr. Verringer denn jetzt etwa finden?« Er steckte die Feile in sein Hemd, und etwas anderes nahm ihre Stelle ein in seiner rechten Hand. Eine kurze Bewegung, und er hatte eine Faust mit einem funkelnden Messingschlagring daran. Die Haut über seinen Backenknochen hatte sich gespannt, und in seinen großen, rauchigen Augen flackerte Feuer. Er schlenderte auf mich zu. Ich trat zurück, um mehr Platz zu haben. Er fing wieder zu pfeifen an, aber das Pfeifen war hoch und schrill. »Wir brauchen uns nicht zu streiten«, sagte ich zu ihm. »Wir haben überhaupt keinen Grund dazu, und außerdem könnten Ihre schönen Hosen dabei einen Riss bekommen.« Er war so schnell wie ein Blitz. Er kam mit einem federnden Sprung auf mich zu, und seine linke Hand schnellte vor. Ich erwartete einen geraden und wich mit dem Kopf entsprechend aus, aber was er wollte, war mein rechtes Handgelenk, und das erwischte er auch. Er hatte aber auch einen Griff. Er riss mich glatt aus der Balance und die Faust mit dem Messingschlagring sauste im Halbbogen um mich herum. Ein Schlag auf den Hinterkopf damit und ich konnte mich liegend aufbewahren lassen. Wich ich aus, so gut es noch ging, erwischte er mich seitlich am Gesicht oder am Oberarm gleich unter dem Schultergelenk. Ein toter Arm oder ein totes Gesicht, eins davon war fällig, je nachdem. In so einer Lage gibt es nur eins zu tun. Ich gab seinem Ziehen nach. Während ich an ihm vorbeiflog, blockierte ich von hinten seinen linken Fuß, griff nach seinem Hemd und hörte es reißen. Etwas traf mich im Nacken, aber es war nicht das Metall. Ich wirbelte nach links und er flog zur Seite, landete wie eine Katze und war wieder auf den Füßen, noch ehe ich auch nur halbwegs mein Gleichgewicht wiedergefunden hatte. Er grinste jetzt. Das alles bereitete ihm ein diebisches Vergnügen, er hatte Freude an dem, was er tat. Schon kam er wieder auf mich zu. Da rief eine starke, bollernde Stimme von irgendwoher: »Earl, hör sofort auf damit, sofort, hörst du?« Der Patent-Gaucho hielt inne. Auf seinem Gesicht lag so etwas wie ein irres Grinsen. Er machte eine schnelle Bewegung und der Messingschlagring verschwand in der breiten Schärpe um seinen Hosenbund. Ich drehte mich um und erblickte einen massigen Brocken von Mann in einem Hawaii-Hemd, der auf einem der Wege auf uns zugeeilt kam und mit den Armen fuchtelte. Sein Atem ging ein wenig rasch, als er bei uns anlangte. »Bist du verrückt geworden, Earl?« »Das dürfen Sie nicht sagen, Herr Doktor«, sagte Earl sanft. Dann lächelte er, wandte sich ab und setzte sich auf die Treppenstufen, die zum Haus führten. Er nahm den flachen Hut ab, zog einen Kamm hervor und fing an, sich mit einem abwesenden Gesichtsausdruck das dicke, dunkle Haar zu kämmen. Nach einer oder zwei Sekunden begann er leise zu pfeifen. Der schwere Mann in dem grellen Hemd stand da und sah mich an. Und ich stand da und sah ihn an. »Was geht hier vor?« grollte er. »Wer sind Sie, Sir?« »Marlow ist mein Name. Ich hatte nach Dr. Verringer gefragt. Der Lackel, den Sie Earl nennen, wollte sein Mütchen an mir kühlen. Es wird wohl an der Hitze liegen.« »Ich bin Dr. Verringer«, sagte er mit Würde. Er wandte den Kopf. »Geh ins Haus, Earl.« Earl stand langsam auf. Er bedachte Dr. Verringer mit einem nachdenklichen, forschenden Blick, bei dem seine großen, rauchigen Augen völlig ausdrucksleer blieben. Dann ging er die Stufen hinauf und zog die Gasetür auf. Eine Wolke von Fliegen summte erbost und ließ sich dann wieder auf der Gase nieder, als die Tür sich geschlossen hatte. »Marlow?« Dr. Verringer schenkte mir erneut seine Aufmerksamkeit. »Und was kann ich für Sie tun, Mr. Marlow?« »Earl sagt, Sie haben das Geschäft hier zugemacht.« »Das ist richtig. Ich warte nur noch auf gewisse juristische Formalitäten, ehe ich wegziehe. Earl und ich sind allein hier.« »Da bin ich aber enttäuscht«, sagte ich und machte ein enttäuschtes Gesicht. »Ich dachte, Sie hätten einen Mann namens Wade hier bei sich wohnen.« Er hisste ein paar Augenbrauen, für die sich ein Bürstenfabrikant interessiert hätte. »Wade? Schon möglich, dass ich jemanden kenne, der so heißt. Der Name ist ja häufig genug. Aber warum sollte er sich denn bei mir aufhalten?« »Zur Kur.« Er runzelte die Stirn. »Wenn einer solche Augenbrauen hat, dann kann er einem zeigen, was ein richtiges Stirnrunzeln ist. Ich bin zwar Mediziner, Sir, aber ich praktiziere nicht mehr. An was für eine Kur hatten Sie denn gedacht?« »Der Mann ist Säufer. Von Zeit zu Zeit brennt bei ihm die Sicherung durch und er verschwindet. Manchmal kommt er aus eigener Kraft wieder, manchmal wird er heimgebracht und manchmal braucht's ein bisschen Suche.« Ich zog eine Geschäftskarte heraus und reichte sie ihm. Er las sie ohne sonderliches Vergnügen. »Was ist denn mit Earl?« fragte ich ihn. »Bildet er sich ein, er ist Valentino oder was?« Er fing wieder mit den Augenbrauen an. Sie faszinierten mich. Zum Teil hatten sie ganz von selber Löckchen gebildet, und zwar bis zu 1,5 Zoll Länge. Er zuckte die fleischigen Schultern. »Earl ist ganz harmlos, Mr. Marlow. Er ist zuweilen nur ein bisschen verträumt, lebt in einer kindlichen Spielwelt, wollen wir mal sagen.« »Wollen Sie mal sagen, Doc? Von meiner Seite gesehen nahm sie das gar nicht sehr kindlich aus. Na, na, Mr. Marlowe, da übertreiben Sie aber. Das Haus hier ist doch so eine Art Sanatorium, nicht? Oder war es jedenfalls? Aber nein, als ich es noch in Betrieb hatte, war es eine Künstlerkolonie. Ich sorgte für Verpflegung, Unterkunft, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen sowie vor allem Abgeschiedenheit. Und das zu bescheidenen Preisen. Künstler, das wissen Sie ja wohl, sind selten wohlhabende Leute, wobei ich unter Künstler natürlich auch Schriftsteller, Musiker und so weiter verstehe. Es war eine lohnende Aufgabe für mich, aber das ist jetzt vorbei. »Ich weiß«, sagte ich, »es steht in der Akte. Ebenso auch der Selbstmord, den Sie hier vor einiger Zeit hatten. Das war doch ein Morphiumfall, nicht wahr?« Er gebot den Augenbrauen Einhalt, und sie sträubten sich. »Was für eine Akte?« fragte er scharf. »Wir haben eine Akte über das, was wir Gitterfensterärzte nennen, Herr Doktor. Häuser, aus denen man nicht weglaufen kann, wenn man seinen Anfall kriegt. Kleine Privatsanatorien, oder wie Sie es nennen wollen, wo Alkoholiker, Rauschgiftsüchtige und leichte Fälle von Geisteskrankheiten behandelt werden. Solche Häuser bedürfen der gesetzlichen Zulassung«, sagte Dr. Wellinger rau. »Tja, wenigstens in der Theorie. Manchmal wird das aber vergessen.« Er richtete sich steif auf. Man konnte dem Burschen eine gewisse Würde nicht absprechen. »Ihre Andeutung ist beleidigend, Mr. Marlowe. Ich wüsste nicht im Mindesten, warum mein Name auf irgendeiner Liste stehen sollte, wie sie von Ihnen erwähnt wurde. Ich muss Sie bitten, sich zu entfernen.« »Kommen wir lieber auf Wade zurück. Könnte er sich vielleicht unter einem anderen Namen hier aufhalten? Es ist niemand hier außer Earl und mir. Wir sind ganz allein. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen...« »Ich würde mich ganz gern einmal umsehen.« Manchmal kann man die Leute so auf die Palme bringen, dass ihnen dem Zorn was entfährt. Aber nicht Dr. Wellinger. Er blieb würdig und verwahrt. Seine Augenbrauen sekundierten ihm dabei. Ich sah zum Haus hinüber. Drinnen klang Musik. Tanzmusik. Und ganz schwach das Schnalzen von Fingern. »Ich wette, unser Freund tanzt da drinnen«, sagte ich. »Das ist doch ein Tango. Ich wette, er tanzt da drinnen ganz für sich allein. So ein Herzchen.« »Wollen Sie nun gehen, Mr. Marlowe? Oder muss ich erst Earl bitten, dass er mir behilflich ist, Sie von meinem Grundstück zu entfernen?« »Okay, ich gehe ja schon. Nur keine Feindschaft, nicht der Doktor. Auf der Liste standen bloß drei Namen, die mit V anfingen, und ihrer schien am meisten zu versprechen. Es war der einzige wirkliche Anhaltspunkt, den wir hatten. Dr. V. Er hat's auf ein Stück Papier gekritzelt, bevor er verschwand. Dr. V. Davon muss es Dutzende geben«, sagte Dr. Wellinger unbewegt. »Aber sicher. Aber nicht Dutzende in unserer Akte über die Fenstergitterärzte. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Doktor. Earl hat mich ein bisschen durcheinander gebracht.« Ich drehte mich um, ging zu meinem Wagen hinüber und stieg ein. Als ich die Tür zugeschlagen hatte, stand Dr. Wellinger neben mir. Er beugte sich mit freundlicher Miene herein. »Wir müssen nicht im Streit auseinandergehen, Mr. Marlowe. Ich habe durchaus Verständnis dafür, dass Sie in Ihrem Beruf oft nicht ohne eine gewisse Zudringlichkeit auskommen. Aber was hat Sie denn an Earl so durcheinandergebracht?«
»Offenbar stimmt doch etwas nicht mit ihm. Und wenn irgendwo etwas nicht stimmt, dann kommt man ja leicht auf den Gedanken, dass da auch andere Dinge nicht stimmen könnten. Der Junge ist manisch-depressiv, nicht? Und im Moment hat er gerade seine aufsteigende Phase.«
Er starrte mich schweigend an. Er blickte ernst und höflich. »Bei mir haben sich viele interessante und begabte Leute aufgehalten, Mr. Marlowe. Nicht alle waren so vernünftig und gelassen, wie Sie es wohl sind. Begabte Menschen sind oft Neurotiker. Aber ich verfüge über keinerlei Einrichtung zur Betreuung von Geisteskranken oder Alkoholikern, selbst wenn ich Geschmack an solcher Arbeit finde. Ich habe auch kein Personal außer Earl. Und er ist kaum dafür geeignet, Kranke zu pflegen.«
»Was würden Sie denn sagen, wofür er geeignet ist, Herr Doktor, einmal abgesehen von Tango und Tandaradei?« Er lehnte sich auf die Tür. Seine Stimme wurde leise und vertraulich.
»Earls Eltern waren liebe Freunde von mir, Mr. Marlowe. Irgendwer muss sich um Earl kümmern, wo sie jetzt nicht mehr unter uns sind. Earl muss ein ruhiges Leben haben, fern vom Lärm und von den Versuchungen der Großstadt. Er ist labil, aber im Grunde harmlos. Er lässt sich ganz leicht von mir lenken, wie Sie gesehen haben.« Sie haben viel Mut, sagte ich. Er seufzte, seine Augenbrauen bewegten sich tastend wie die Fühler eines misstrauischen Insekts. Es war schon ein Opfer, sagte er, ein ziemlich schweres sogar. Ich hatte gedacht, Earl könnte mir hier bei meiner Arbeit helfen. Er spielt wunderbar Tennis, schwimmt und taucht wie ein Champion und kann die ganze Nacht durch tanzen. Fast immer ist er die Liebenswürdigkeit in Person, aber von Zeit zu Zeit hat es dann Zwischenfälle gegeben. Er machte eine Bewegung mit der breiten Hand, als schiebe er schmerzliche Erinnerungen in den Hintergrund. Am Ende stand ich vor der Entscheidung, entweder Earl aufzugeben oder meine Kolonie hier. Er hielt die beiden Handflächen empor, teilte sie, wandte sie um und ließ sie seitlich an sich niedersinken. Seine Augen zeigten die Feuchtigkeit unvergossener Tränen. »Ich habe verkauft«, sagte er. »Dieses friedliche kleine Tal wird Bauland werden. Es wird Bürgersteige geben und Laternenmasten und Kinder mit Rollern und plärrende Radios. Es wird sogar«, ein trübseliger Seufzer entrang sich ihm, »Fernsehen geben.« Er machte eine wegwischende Bewegung mit der Hand. »Ich hoffe, Sie verschonen die Bäume«, sagte er. »Aber ich fürchte, das ist ein frommer Wunsch. Auf den Hügelkuppen werden stattdessen Fernsehantennen ragen. Aber dann werden Earl und ich hoffentlich weit weg sein.« »Auf Wiedersehen, Herr Doktor, mir blutet das Herz für Sie.« Er streckte die Hand aus. Sie war feucht, aber sehr fest. »Ich weiß Ihre Sympathie und Ihr Verständnis zu schätzen, Mr. Marlowe, und ich bedauere, dass es mir nicht möglich ist, Ihnen bei Ihrer Suche nach Mr. Slade behilflich zu sein.«
»Wade«, sagte ich. »Verzeihung, Wade, natürlich. Auf Wiedersehen und alles Gute, Sir.«
Ich fuhr die paar und 20 Meilen zur Stadt zurück und ging zum Lunch. Während ich aß, kam mir die ganze Geschichte immer alberner vor. Auf die Art, wie ich's angefangen hatte, findet man keine Leute. Man trifft wohl ein paar interessante Typen wie Earl und Dr. Verringer, aber man stößt nicht auf den Mann, hinter dem man her ist. Man nutzt seine Reifen ab, vergeudet Benzin, Worte und Nervenkraft in einem Spiel, das sich nicht auszahlt. Man hat nicht einmal so viel Chancen, wie wenn man mit Höchsteinsatz auf 28 schwarz ginge. Mit den drei Namen, die mit V anfingen, hatte ich ungefähr ebenso viel Aussicht, meinen Mann aufzuspüren, wie ich hatte, Nick den Griechen am Würfeltisch zu schlagen. Jedenfalls geht der erste Schlag immer ins Wasser. Man hat eine vielversprechende Anfangsspur, saust los, und dann sitzt man in der Sackgasse und guckt dämlich aus der Wäsche. Aber er hätte nicht Slade sagen sollen statt Wade. Er war ein intelligenter Mann, ihm würde nicht so leicht ein Name entfallen. Und wenn, dann jedenfalls ganz. Vielleicht und vielleicht auch nicht. Es war keine sehr lange Bekanntschaft gewesen. Beim Café dachte ich über die Herren Wackenitsch und Varley nach. Sollte ich oder sollte ich nicht? Sie würden mich fast den ganzen Nachmittag kosten. Und anschließend rief ich dann bei den Wades in Idle Valley an und erfuhr womöglich, der Herr des Hauses habe sich wohlbehalten wieder im Schoß der Familie eingefunden und alles wäre in Butter. Dr. Wackenitsch war kein Problem. Er praktizierte nur ein halbes Dutzend Blocks von hier. Aber Dr. Varley hauste am Rande der Welt, in den Altadena Hills. Und das war eine endlose, heiße, langweilige Fahrt. Sollte ich oder sollte ich nicht? Die Antwort war schließlich, ich sollte. Aus drei guten Gründen. Erstens kann man gar nicht genug wissen über die Schattenseiten des Lebens und die Leute, die sich da rumtreiben. Zweitens war jede Kleinigkeit, die ich fand, eine Ergänzung für Peters Akte. Und so ein Dankeschön dafür, dass er mich hatte hineinsehen lassen. Drittens hatte ich sowieso sonst nichts zu tun. Der ganze Bau war älter und noch dreckiger als mein eigenes Bürohaus. Er steckte bis zum Rand voll von Ärzten, Dentisten, Gesundbetern der Christian Science, deren Geschäft nicht allzu gut florierte, der Sorte von Rechtsanwälten, von denen man hofft, dass die Gegenpartei sie hat, der Sorte Ärzten und Dentisten, die sich so gerade über Wasser halten. Nicht besonders geschickt, nicht besonders sauber, nicht allzu viel auf dem Kasten. $3, wenn's recht ist, und zahlen Sie bitte bei der Sprechstundenhilfe draußen. Müde und entmutigte Männer, die genau wissen, wo sie stehen, was für Patienten sie kriegen können und wie viel Geld sich aus denen höchstens herausquetschen lässt. Zahlungsaufschub kann nicht gewährt werden.
Der Herr Doktor hat Sprechstunde, der Herr Doktor hat keine Sprechstunde. Da haben wir einen ziemlich wackeligen Backenzahn, Mrs. Kaczynski. Also wenn Sie die neue Amalgamfüllung wünschen, bitte sehr, die sitzt wie ein Goldinlay. Ich kann sie Ihnen für 14 Dollar machen. Novocain macht 2 Dollar extra, wenn Sie eine Injektion möchten. Der Herr Doktor hat Sprechstunde, der Herr Doktor hat keine Sprechstunde. Das wären dann 3 Dollar. Zahlen Sie bitte draußen. In einem solchen Gebäude gibt es immer auch ein paar Burschen, die richtig Geld scheffeln. Aber man sieht es ihnen nicht an. Sie passen sich in das schäbige Milieu ein, das ihnen so etwas wie eine Tarnfarbe verleiht. Skrupellose Rechtsanwälte, die nebenbei an dreckigen Kautionsgeschäften beteiligt sind. Nur 2% aller verfallenen Kautionen werden wieder kassiert. Engelmacher, die als irgendwas firmieren, was ihre Praxiseinrichtung erklärt. Rauschgifthändler, die als Urologen, Dermatologen oder mit sonst einer medizinischen Branche aufwarten, in der eine häufige Behandlung und der regelmäßige Gebrauch von Lokalanästhetika normal ist. Dr. Lester Wackenetsch hatte ein kleines und schlecht möbliertes Wartezimmer, in dem ein rundes Dutzend Leute saßen, die sich alle nicht wohlfühlten. Sie sahen aus wie ganz normale Menschen, an keinem war irgendetwas auffällig. Man kann einen Rauschgiftsüchtigen, der sich in der Gewalt hat, ohnehin kaum von einem vegetarischen Buchhalter unterscheiden. Ich musste eine Dreiviertelstunde warten. Die Patienten gingen durch 2 Türen hinein. Ein rühriger Hals-Nasen-Ohren-Mann kann gut und gern 4 Leidende auf einmal abfertigen, wenn er die Räumlichkeiten dafür hat. Endlich war ich an der Reihe. Ich musste mich auf einen braunen Lederstuhl setzen. Neben mir stand ein mit einem weißen Handtuch bedecktes Tischchen, auf dem ein Satz Instrumente lag. Eine Sterilisiertrommel blubberte an der Wand. Dr. Wackenetsch kam munter herein mit seinem weißen Kittel und dem runden Spiegel vor der Stirn. Er setzte sich vor mich auf einen Hocker. »So, so, also Kopfschmerzen haben wir. Hier von der Stirnhöhle aus, ist es sehr schlimm?« Er blickte in eine Mappe, die ihm die Sprechstundenhilfe gebracht hatte. Ich sagte, es wäre furchtbar, dass ich kaum noch aus den Augen gucken könnte. Besonders beim Aufstehen morgens. Er nickte fachmännisch. »Typisch«, sagte er und schob eine Glaskappe über ein Ding, das aussah wie ein Füllhalter. Er schob es mir in den Mund. »Machen Sie die Lippen zu, aber nicht die Zähne. Bitte.« Während er das sagte, griff er neben sich und drehte das Licht aus. Ein Fenster gab es nicht. Irgendwo surrte ein Ventilator. Dr. Wackenetsch zog sein Glasröhrchen heraus und machte das Licht wieder an. Er betrachtete mich forschend. »Keinerlei Blutandrang, Mr. Marlowe. Wenn Sie Kopfschmerzen haben, dann kommen Sie jedenfalls nicht von den Nebenhöhlen. Ich möchte sogar fast annehmen, dass Sie mit denen noch nie in Ihrem Leben Ärger hatten. Sie haben früher mal eine Operation an der Nasenscheidewand gehabt, sehe ich.« »Ja, Herr Doktor, hatte beim Football einen Tritt abgekriegt.« Er nickte. »Da sitzt noch ein dünnes Knochenstück, das man mit hätte wegnehmen sollen, allerdings dürfte es Sie kaum beim Atmen stören.« Er lehnte sich auf dem Hocker zurück und umfasste mit beiden Händen sein Knie. »Also, was haben Sie sich von dieser Konsultation nun versprochen?« fragte er. Er hatte ein dünnes Gesicht, das von interessanter Blässe war. Er sah aus wie eine tuberkulöse weiße Ratte. »Ich wollte über einen Freund von mir mit Ihnen reden. Es geht ihm ziemlich dreckig. Er ist Schriftsteller, massenhaft Geld, aber kaputte Nerven. Braucht Hilfe. Er lebt tagelang von nichts anderem als Schnaps. Er braucht ein bisschen was extra, Sie verstehen. Sein eigener Arzt will nicht mehr mitmachen.« »Was verstehen Sie genau unter Mitmachen?« fragte Dr. Wackenetsch. »Alles, was der Bursche braucht, ist gelegentlich eine Spritze, die ihn ruhig stellt. Ich dachte, wir könnten da vielleicht zu einem Modus kommen. Am Geld soll's nicht liegen.« »Bedauere, Mr. Marlowe, derartige Probleme schlagen nicht in mein Fach.« Er stand auf. »Eine ziemlich plumpe Anzapfung, wenn ich einmal so sagen darf. Ihr Freund kann gern zu mir in die Sprechstunde kommen, wenn er das für richtig hält. Aber dann sollte ihm doch besser was fehlen, was eine Behandlung erfordert. Das macht 10 Dollar, Mr. Marlowe.«
»Nun kommen Sie mal wieder auf den Teppich, Doc. Sie stehen auf der Liste.«
Dr. Wackenetsch lehnte sich gegen die Wand und zündete sich eine Zigarette an. Er ließ mir Zeit. Er blies Rauch empor und sah ihm nach. Ich gab ihm zum Anschauen stattdessen eine von meinen Karten.
Er schaute sie an. »Was für eine Liste sollte das sein?« wollte er dann wissen. »Die Gitterfensterärzte. Ich stelle mir vor, dass Sie meinen Freund vielleicht schon kennen. Sein Name ist Wade. Ich stelle mir vor, Sie haben ihn vielleicht irgendwo in einem kleinen weißen Zimmerchen versteckt. Der Bursche wird zu Hause vermisst.« »Sie sind ein Esel«, sagte Dr. Wackenitsch zu mir. »Ich gebe mich mit Kleckerkram wie viertägigen Alkoholkuren gar nicht ab. Bei denen kommt sowieso nichts heraus. Ich habe keine kleinen weißen Zimmerchen. Und der Freund, von dem Sie reden, zählt nicht zu meinem Bekanntenkreis, falls es ihn überhaupt gibt. Sie sind mir $10 schuldig, bar und auf der Stelle. Oder ist es Ihnen lieber, wenn ich die Polizei rufe und Anzeige gegen Sie erstatte, weil Sie mich um Narkotika angegangen haben?« »Das wäre ein erstklassiger Spaß«, sagte ich. »Fangen wir an. Verschwinden Sie hier, Sie billiger Gauner!« Ich stand vom Stuhl auf. »Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, Herr Doktor. Als der Mann, von dem ich sprach, das letzte Mal wortbrüchig wurde, ist er bei einem Arzt untergekommen, dessen Name mit V anfing. Das Ganze war eine richtige Nacht- und Nebelaktion. Man hat ihn spätabends abgeholt und auf die gleiche Art wieder heimgebracht, als er das große Zittern überstanden hatte. Hat nicht einmal lange genug gewartet, um zu sehen, ob er richtig ins Haus kam. Wie er denn also jetzt wieder ausgerückt war und eine ganze Zeit nicht zurückkam, haben wir natürlich unsere Akten durchgesehen nach irgendeinem Anhaltspunkt, und da sind wir auf 3 Ärzte gestoßen, deren Namen mit V anfangen.« »Interessant«, sagte er mit einem öden Lächeln. Er ließ mir immer noch Zeit. »Auf welcher Grundlage erfolgte Ihre Auswahl?« Ich starrte ihn an. Seine rechte Hand bewegte sich sanft an der Innenseite seines linken Oberarms auf und nieder. Sein Gesicht war von leichtem Schweiß bedeckt. »Tut mir leid, Herr Doktor, wir behandeln solche Dinge streng vertraulich. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ich habe da noch einen anderen Patienten, den ich...« Er ließ den Rest des Satzes in der Luft hängen und ging hinaus. Während er fort war, steckte eine Sprechstundenhilfe den Kopf durch die Tür, musterte mich kurz und verzog sich wieder. Dann kam Dr. Wackenitsch fidel wieder hereingeschlendert. Er lächelte und wirkte ganz locker. Seine Augen hatten einen munteren Glanz. »Was? Sie sind immer noch da?« Er sah sehr erstaunt drein oder tat jedenfalls so, als wäre er's. »Ich dachte, unser kleiner Gedankenaustausch wäre zu Ende gewesen. Ich gehe ja schon. Ich dachte, ich sollte noch warten.« Er kicherte. »Wissen Sie was, Mr. Marlowe, wir leben in einer ganz außerordentlichen Zeit. Für bloße $500 könnte ich Sie mit diversen gebrochenen Knochen ins Krankenhaus bringen lassen. Komisch, was?« »Eine sehr erheiternde Vorstellung«, sagte ich. »Sie haben sich eine Spritze verpasst, nicht wahr, Doc? Junge, Junge, haut das hier aber rauf!« Ich wandte mich zur Tür. »Hasta luego, amigo«, zwitscherte er. »Vergessen Sie meine $10 nicht, zahlen Sie draußen.« Er ging an eine Wechselsprechanlage und sprach hinein, während ich hinausging. Im Wartezimmer saßen noch immer dieselben 12 Leute oder 12 ganz ähnliche und fühlten sich nicht wohl. Die Sprechstundenhilfe war auf Draht. »Das macht dann $10 bitte, Mr. Marlowe. In dieser Praxis hier wird bar gezahlt und so fort.«
»Und was passiert, wenn Sie nichts kriegen?« fragte ich sie. »Sie werden schon sehen, was dann passiert«, sagte sie zornig. »Sicher. Sie tun bloß Ihren Job, ich ebenfalls. Werfen Sie mal einen Blick auf die Karte, die ich dagelassen habe, dann wissen Sie, was mein Job ist.« Ich ging hinaus. Die wartenden Patienten sahen mich missbilligend an. Das war keine Art, den Herrn Doktor zu behandeln.
Dr. Amos Varley war eine ganz andere Sache. Er hatte ein großes altes Haus in einem großen alten Garten mit großen alten Eichen, die es überschatteten. Es war ein massiver Fachwerkbau mit kunstvollen Verzierungen entlang dem Überhang der Veranden, und die weißen Geländer hatten gedrehte und kannelierte Säulen, die aussahen wie die Beine eines altmodischen Konzertflügels. Ein paar gebrechliche ältere Leute saßen in Liegestühlen auf den Veranden, Decken und Kissen um sich herum. Eine Doppeltür mit bleigefasstem Rautenglas führte ins Haus. Die Halle drinnen war groß und kühl und der Parkettboden spiegelblank und ohne einen einzigen Teppich. Altadena ist im Sommer eine heiße Gegend. Es liegt im Windschatten der Hügel und alle Brisen gehen glatt darüber weg. Vor 8 Jahren wussten die Leute noch, wie man für so ein Klima Häuser baut.
Eine Sprechstundenhilfe in knackfrischem Weiß nahm meine Karte entgegen, und nach einigem Warten ließ Dr. Amos Varley sich herbei, mich zu empfangen. Er war ein großer, kahlköpfiger Bursche mit einem heiteren Lächeln. Sein langer weißer Mantel hatte kein einziges Fleckchen, und er bewegte sich völlig geräuschlos auf Krebssohlen. »Was kann ich für Sie tun, Mr. Marlowe?« Er hatte eine volle, weiche, schattierungsreiche Stimme, ganz darauf eingestellt, Schmerz zu lindern und das angstvolle Herz zu trösten. »Der Herr Doktor ist ja da, nur keine Sorge, es wird schon alles wieder gut.« Er hatte die routinierte Jovialität des Mannes, der berufsmäßig an Krankenbetten sitzt. Sie umgab ihn wie eine dicke Honigschicht. Kurz, er war wundervoll und so hart wie Panzerstahl. »Herr Doktor, ich bin auf der Suche nach einem Mann namens Wade, einem gut situierten Alkoholiker, der aus seinem Haus verschwunden ist. Seine Vorgeschichte legt die Vermutung nahe, dass er in irgendeiner diskreten Klinik untergekommen ist, wo man auf solche Fälle eingerichtet ist. Mein einziger Anhaltspunkt ist ein Hinweis auf einen Dr. V. Sie sind jetzt mein dritter Dr. V. und ich verliere langsam den Mut.« Er lächelte wohlwollend. »Erst Ihr dritter, Mr. Marlowe. Aber es gibt doch bestimmt hunderte von Ärzten in und um Los Angeles, deren Namen mit V anfangen.« »Sicher, aber nicht viele davon haben Zimmer mit Gitterfenstern. Mir fiel auf, dass es im Oberstock hier ein paar solche Fenster gibt, an der Seite des Hauses.« »Alte Leute«, sagte Dr. Varley traurig, aber gewissermaßen im Brustton der Traurigkeit. »Einsame alte Leute, deprimierte und unglückliche alte Leute, Mr. Marlowe. Manchmal...« Er machte eine ausdrucksvolle Handbewegung, eine Geste des Kreisens, des Innehaltens, dann des sanften Fallens, als senke ein welkes Blatt langsam zu Boden. »Ich behandle hier keine Alkoholiker«, fügte er präzise hinzu. »Wenn Sie mich dann jetzt entschuldigen wollen...« »Tut mir leid, Herr Doktor, Sie haben nur zufällig auf unserer Liste gestanden, vermutlich ein Missverständnis, wohl aufgrund des Rencontres mit dem Rauschgiftdezernat vor ein paar Jahren.« »Ach, wirklich?« Er machte ein verdutztes Gesicht. Dann erhellte es sich. »Ah ja, ein Assistent, den ich unvorsichtigerweise eingestellt hatte. Für ganz kurze Zeit nur. Er hat mein Vertrauen schmählich missbraucht. Ja, das kann einem passieren.« »Ich habe da eine etwas andere Version gehört«, sagte ich, »aber sicher eine falsche.« »Und welche Version haben Sie gehört, Mr. Marlowe?« Ich bekam immer noch die volle Breitseite seines Lächelns und seiner schmelzenden Stimme. »Dass Sie Ihren Rezeptblock für Narkotika hätten abgeben müssen.« Das traf ihn doch ein bisschen. Er ging zwar nicht so weit, die Stirn in Falten zu ziehen, aber ein paar Schichten seines Charmes fielen von ihm ab. Seine blauen Augen zeigten ein frostiges Glitzern. »Und die Quelle dieser fantastischen Behauptung?« »Eine große Detektivagentur, die über die Möglichkeiten verfügt, Akten über solche Dinge anzulegen.« »Eine Bande von billigen Erpressern zweifellos.« »Nicht billig, Herr Doktor. Die Grundgebühr beträgt $100 pro Tag. An der Spitze steht ein ehemaliger Oberst der Militärpolizei, kein Pfennigjäger, Herr Doktor. Er rangiert hoch darüber.« »Ich werde ihn wissen lassen, was ich von ihm halte«, sagte Dr. Varley mit kaltem Abscheu. »Sein Name?« Die Sonne war untergegangen in Dr. Varleys Verhalten. Es nahte ein sehr kühler Abend. »Vertraulich, Herr Doktor, aber machen Sie sich nur keine Gedanken deswegen. Jeder Tag hat seine Plage. Was nun den Namen Wade betrifft, da klingelt's wohl nicht bei Ihnen, wie?« »Ich glaube, Sie finden wohl selber hinaus, Mr. Marlowe.« Die Tür eines kleinen Lifts öffnete sich hinter ihm. Eine Krankenschwester schob einen Rollstuhl heraus. Der Rollstuhl enthielt, was von einem gebrochenen alten Mann noch übrig war. Seine Augen waren geschlossen, seine Haut hatte einen bläulichen Ton. Er war bis zum Hals in Decken eingepackt. Die Schwester karrte ihn schweigend über den spiegelblanken Boden und durch eine Seitentür hinaus. Dr. Varley sagte sanft, »Alte Leute, kranke alte Leute, einsame alte Leute. Kommen Sie nicht wieder, Mr. Marlowe. Ich könnte mich über Sie ärgern, und wenn ich mich ärgere, kann ich ziemlich unangenehm werden. Ich möchte fast sagen, sehr unangenehm. Durchaus in meinem Sinne, Herr Doktor. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ein nettes, kleines Sterbeheim haben Sie hier. Wie bitte? Er trat einen Schritt auf mich zu und die restlichen Honigschichten fielen von ihm ab. Die sanften Linien seines Gesichtes legten sich in harte Falten.
»Was ist denn los?« fragte ich ihn.
»Ich sehe schon, mein Mann kann hier nicht sein. Hier würde ich nicht nach jemandem suchen, der noch Mumm genug hat, um sich zu wehren. Kranke alte Leute, einsame alte Leute, das haben Sie selber gesagt, Herr Doktor. Unerwünschte alte Leute, aber mit Geld und hungrigen Erben, die meisten wohl gerichtlich entmündigt.«
»Ich fange an, mich zu ärgern«, sagte Dr. Varley.
»Leichte Kost, leichte Dämpfungsmittel, energische Behandlung. Bringt sie raus in die Sonne, schafft sie wieder ins Bett. Gitter vor ein paar von den Fenstern, falls einer noch ein bisschen Mark in den Knochen hat. Alle lieben sie, Herr Doktor, einer wie der andere. Wenn sie sterben, halten sie ihre Hand und sehen die Trauer in ihren Augen. Die ist ja auch echt.«
»Aber gewiss ist sie das«, sagte er mit einem leisen, kehligen Grollen. Seine Hände waren jetzt Fäuste. Ich hätte eigentlich aufhören sollen, aber er hatte begonnen, mich anzuekeln.
»Aber ganz gewiss«, sagte ich, »niemand verliert gern einen gut zahlenden Kunden, besonders einen, dem man nicht einmal um den Bart zu gehen braucht.«
»Irgendwer muss es ja tun«, sagte er, »irgendwer muss sich um diese traurigen alten Leute kümmern, Mr. Marlowe.
Irgendwer muss auch Jauchegruben ausheben. Wenn man's recht bedenkt, ist das vergleichsweise doch eine saubere, anständige Arbeit. Als dann, Dr. Varley. Wenn ich mir bei meinem Job mal dreckig vorkomme, werde ich an Sie denken. Das wird mich unwahrscheinlich aufmuntern.«
»Sie schmutzige Laus«, sagte Dr. Varley zwischen seinen breiten, weißen Zähnen, »ich sollte Ihnen das Genick brechen. Meine Arbeit ist der ehrenwerte Zweig eines ehrenwerten Berufes.«
»Ja, ja, ich sah ihn müde an. Das ist mir bekannt. Nur riecht sie nach Tod.« Er fiel nicht über mich her, und so ließ ich ihn stehen und ging hinaus. Von der breiten Doppeltür warf ich noch einen Blick zurück. Er hatte sich nicht von der Stelle gerührt. Er hatte alle Hände voll zu tun, die Honigschichten wieder aufzulegen.
Der reiche General Sternwood wird erpresst. Philip Marlowe übernimmt.
»Ich werde ihm mir vorknöpfen«, sagte ich, »dass er denkt, ihm fällt eine Brücke auf den Kopf.«
Zwischen Upper Class und Gosse. Philip Marlowe, Raymond Chandlers legendärer Privatdetektiv, ermittelt im Kalifornien der 1930er Jahre.
Ich stand auf mit flauem Gefühl und müde und stellte mich ans Fenster und sah hinaus, noch immer den ungewissen, unangenehmen Nachgeschmack der Sternwoods im Mund.
Eine scheinbar harmlose Erpressung zieht immer mehr Verbrechen nach sich.
Seine Hand zuckte fahrig nach der Waffe. Sein Gesicht war von harten Muskeln gespannt.
Das SWR-Kultur-Hörbuch »Der große Schlaf«. Gelesen von Heinz Baumann.
Ab sofort in der ARD-Audiothek und auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.